Ich konnte einfach Stadt auch nicht mehr sehen. Ich wollte es einfach nicht mehr. Ich wollte einfach nicht mehr in der Stadt laufen und allgemein auch nicht mehr in der Stadt. Ich wollte irgendwie raus. Tatsächlich da, wo ich beim Rennsteig gewesen bin, in dem Jahr ist mein Vater auch verstorben. Es gab noch gewisse Themen auch aus der Kindheit heraus, die vielleicht nicht ganz abgeschlossen waren, nicht ganz geklärt waren. Aber die kläre ich tatsächlich auch während meiner Läufe. Also ich rede sehr viel auch mit ihm und nutze diese Zeit auch einfach, ja, um da auch einen Haken hinterzusetzen. Ich habe mich nach dem Rennsteiglauf dann für meinen ersten 100-Kilometer-Lauf angemeldet. Das hat meinen Horizont irgendwie komplett erweitert. Da war halt irgendwie so ein Punkt gewesen, wo ich sage, ey, okay, was ist jetzt noch möglich? Ich habe angefangen, Gespräche zu führen, so, aber da war halt eigentlich keiner. Ich bin beim Gehen, beim Laufen eingeschlafen und ich war so fertig gewesen, dass ich gesagt habe, ich muss irgendwo mich hinlegen und schlafen. Dann wollte ich mich zwischen einer Apfelplantage hinlegen. Da wurde ich überrannt von Mücken. Ging gar nicht. Bin ich durch ein Dorf gekommen, habe an der Kirchentür gerüttelt. Ich dachte, ey,
moin und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und habe heute einen Gast für euch, der zu Fuß über die Alpen gelaufen ist. Und zwar von Oberstdorf nach Meran auf dem E5, dem bekanntesten und beliebtesten der Wege über die Alpen. Martin hat diesen Weg aber nicht wandern, sondern im Laufschritt zurückgelegt. Dieses Laufen durch die Berge jenseits der befestigten Wege nennt sich Trailrunning und auch darüber sprechen wir heute. Was ist das eigentlich, Trailrunning, und warum macht das so viel Freude? Wir sprechen auch ausführlich darüber, wie Martin überhaupt darauf gekommen ist, diesen Gedanken zu fassen, über die Alpen zu laufen. Denn begonnen hat er mit einer Runde um den Ententeich in Berlin und die war nicht mal einen Kilometer lang. Er ist also kein Hardcore-Sportler von Anfang an, sondern hat mit dem Laufen ganz unten ganz langsam angefangen und ja, dann immer mehr Gefallen daran gefunden, sich weiterentwickelt, auch im Läuferischen, natürlich auch auf anderen Ebenen. Und das ist ganz interessant zu sehen und sicherlich auch motivierend, so hoffe ich zumindest, für viele von euch, die das hier hören, dass man nicht der totale Crack sein muss, um außergewöhnliche Erlebnisse zu kreieren, ob es im Laufen ist oder auch in anderen Sportarten. Es geht heute um das Laufen, aber natürlich können wir das immer auch transferieren auf andere Gebiete. Ich finde das immer total interessant, was ich auch rausziehen kann aus diesen Gesprächen, weil da immer Gedankenräume sind, die sich öffnen, von denen ich noch gar nicht gewusst habe, dass sie existieren. Und genau darum geht es auch in diesem Gespräch, weil Martin im Trailrunning auch etwas gefunden hat, einen Raum gefunden hat, der auf einmal aufging für ihn und ja, gemerkt hat, dass da etwas ist, von dem er gar nicht wusste, dass es ihm fehlt, aber etwas, was ihn total bereichert in seinem Leben, in seinem Tun, in seiner sportlichen Aktivität. Und das erlebe ich auch immer wieder in solchen Gesprächen, in die ich oft ja reingehe, ohne so eine ganz konkrete Idee davon zu haben, wie dieses Gespräch sich entwickelt. Und ganz oft entdecke ich dann was, was für mich wertvoll ist. Also heute Martin Glodowski zu Gast. Es geht ums Trailrunning. Es geht um die Alpen und es geht um das Laufen an sich, aber noch um so viel mehr. Bevor wir aber reingehen in das Gespräch, atmen wir noch einmal kurz durch. Präsentiert wird diese Episode von AG1. AG1 ist ein grünes Pulver, ein Drink, den wir uns mit Wasser anmischen können, einfach ein 300 Milliliter Glas oder den mitgelieferten Shaker, je nach Geschmack ein bisschen Apfelsaft oder Zitrone noch mit rein, muss aber gar nicht sein, ich trinke das auch gerne so, völlig pur, hat einen guten Geschmack, nicht so einen süßen Geschmack, sondern wirklich ganz angenehm. Bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang, aber ich liebe den. 300 Milliliter am Morgen ist die Empfehlung. Ich nehme manchmal auch einfach einen halben Liter Wasser, dann ist die Mischung noch ein bisschen dünner. gibt mir ein gutes Gefühl am Morgen für den Start in den Tag. Sind 70 verschiedene Stoffe drin, alle genau aufeinander abgestimmt für die bestmögliche Wirkung, unter anderem den Stoffwechsel hochzubringen und uns Energie und Power zu geben. Vitamine, Mineralstoffe, Antioxidantien, ein Pilzkomplex ist sogar drin. Das Wichtigste und noch einiges mehr, was du dir so an Nahrungsergänzung vorstellen kannst. Wenn du das auch mal testen möchtest, AG1, dann guck vorbei auf drinkag1.com/frei raus. Da findest du alle Infos zu dem Produkt und auch zum kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 sowie den 5 kostenlosen Travel Packs, die es beim Abschluss eines Jahresabos dazu gibt. Der Link steht auch nochmal in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen, Martin.
Dankeschön. Ja, ich freue mich sehr, wirklich. Danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist und zwar hier live auch da bist. Wir sitzen uns gegenüber in Hamburg im kleinen Freiraus-Studio und wir wollen über das Trailrunning sprechen.
Ja.
Deine große Leidenschaft oder eine deiner großen Leidenschaften. Gibt es andere?
Nein, das ist eigentlich die große Leidenschaft. Also natürlich, ich habe auch eine Familie, ich habe 2 Kids, ich bin verheiratet. Natürlich ist da auch eine Leidenschaft mit dabei, aber wenn ich jetzt über den Sport spreche, dann ist das Trailrunning meine große Leidenschaft. Auf alle Fälle.
Immer schon gewesen?
Nein, das gar nicht. Das ist interessant. Nein, ist es nicht. Also ich kann mich noch echt an eine richtig gute Zeit erinnern, wo ich Anfang meines 20. Lebensjahres doch sehr viel gefeiert habe und Party gemacht habe. Da war es vielleicht mal das Fitnessstudio, das ich besucht habe, aber noch nicht das Laufen. Und es gibt bei mir, ich komme aus Berlin, einen Park in der Nähe und da habe ich mich mit einem Freund getroffen. Wir haben gesagt, komm, wir laufen einmal hier um den Teich rum. So eine Runde, das ist jetzt, muss ich lügen, ist nicht mal einen Kilometer lang. Und wir waren schon nach einer Runde ganz schön fertig gewesen, muss ich sagen. Also da komme ich her auf jeden Fall. Das war echt nicht immer einfach gewesen. Aber irgendwie haben wir uns dann auch damals im Freundeskreis zusammen ambitionierte Ziele gesetzt. Erstes ambitioniertes Ziel war, hey, wir müssen hier mal 5 Runden schaffen. Hey, wir müssen mal 10 Kilometer schaffen. Hat ein bisschen gedauert, aber dann kam irgendwann die Zeit des ersten Halbmarathons.
Und das sind dann ja schon über 20 Kilometer.
Genau.
Ist aber ja auch eine Entwicklung, die bei ganz, ganz vielen Menschen so ist, dass irgendwie dieses Laufen, ja, dann kommt in so einer Lebensphase, wo eigentlich diese Zeit mit Vereinssport für die meisten auch durch ist, ja, wo du dich so ein bisschen sortiert hast und sich ein paar Sachen gesetzt haben und dann die Frage, okay, was mache ich denn jetzt, um mich fit zu halten, weil das würde ich schon ganz gerne bleiben, ein bisschen fit oder werden wieder. Das ist ja auch das, was viele dann haben, so merken dann, jetzt wäre es mal wieder Zeit, ein bisschen was zu tun. Und dann ist das Laufen ja etwas, was total nahe liegt, weil es so einfach ist.
Richtig, genau.
Ich habe ein paar Jahre bei der Zeitschrift Fit for Fun gearbeitet.
Ja, okay. Ja,
also, ich weiß nicht, ob du die noch kennst, die gibt es mittlerweile gar nicht mehr, Fitness- und Lifestyle-Zeitschrift.
Ich kenne die, ja.
Und da immer wieder auch so Laufgeschichten gemacht, was sich ja wiederholt dann jedes Jahr auf eine gewisse Art und Weise. Aber das Thema da oder der Tenor war eben auch ganz oft so, ey, es ist im Prinzip der einfachste Sport. Es geht ja in diesen Lifestyle-Zeitschriften dann oft ums Thema Figur auch, Abnehmen und so weiter. Und hieß es immer Laufen, der Fettkiller Nummer 1. Ja, irgendwelchen Studien rausgekommen. Klar, das als Argument, aber eben auch dieser total leichte Zugang. Du brauchst eigentlich nur ein paar Schuhe und kannst loslaufen, egal wo du bist.
Genau das, ja. Das war total einfach, total simpel. Ich bin schon echt gerne ins Fitnessstudio auch gegangen und für mich war, also ich war schon immer sportlich oder ich sah auf jeden Fall sportlich aus. Beim Laufen hat man gemerkt, okay, was ist jetzt eigentlich sportlich? Bin ich es wirklich? Weil wenn dann die Kondition doch nicht da ist, die kriegt man nicht vom Gewichte heben. Das war irgendwie so ein Wunsch gewesen, sich fitter zu fühlen, weil das gibt nochmal ein anderes Gefühl, das Laufen. Und das habe ich einfach recht schnell gemerkt, dass ich den Wunsch habe danach einfach, mich anders zu fühlen. So, und es ist ja so, dass du beim Laufen die Kondition trainierst und auch das Herz-Kreislauf-System natürlich trainierst und dementsprechend dich auch anders fühlst, als du es wirklich beim Krafttraining tust. So finde ich, so ist meine Empfindung. ja, natürlich sortiert man auch viele Gedanken beim Laufen und auf einmal merkt man irgendwie, hey, umso länger ich unterwegs bin, umso einfacher es geht, umso mehr kann ich mich auf andere Sachen konzentrieren und es muss nicht nur ein Schmerz aushalten, es ist anstrengend, sondern es fängt wirklich auch an, Spaß zu machen. Und ja, für mich war damals klar gewesen, dass ich mir da auch ein paar Ziele setze.
Ja, du hast vom ersten Halbmarathon schon gesprochen. Genau, das war richtig, das erste größere Ziel und dann auch ein Wettkampf?
Genau, den Berliner Halbmarathon, den habe ich gemacht. Klappte gut. Anstrengend, selbstverständlich, aber es ist ein geiles Gefühl, wenn man dann durch die Ziellinie läuft und wirklich erstmal so die erste Medaille dann bekommt. Und nicht, dass ich jetzt Medaillenjäger bin, bin ich heute auch nicht, aber es ist trotzdem irgendwie, es ist ein super geiles Gefühl gewesen. Ich kann mich wirklich noch daran erinnern, ja.
Das interessiert mich total, auch in dem Gespräch heute mit dir nochmal, was so für dich dahinter steckt, hinter dem dann auch auf so, ja, Ziele gucken, auf Kilometer gucken, auf Zeiten gucken, weil dann hast du den Halbmarathon, dann kommt der Marathon wahrscheinlich als nächstes.
Der wird
vermute
kommen,
ich
ja.
jetzt mal.
Der wird kommen, ja.
Und es geht ja vielen so und ich habe oft das Gefühl, es ist auch ein Stück weit so eine Falle, in die man tappen kann, dass man dann da doch immer wieder, sag mal, Muster bedient, die man ja schon aus anderen Bereichen kennt, wie dem beruflichen, also wo es denn viel um Leistung einfach geht und um Zahlen und wo es doch manchmal ganz schön wäre, sich in der Freizeit von dem frei zu machen. So, und wie du für dich da einen Weg findest, also zum einen, was dich da antreibt, diese Ziele dir immer wieder zu stecken und auch auf Zeiten und Strecken, Entfernungen und so weiter zu gucken und was da aber noch da zukommt sozusagen. Also kannst du das schon mit diesem Blick auf jetzt Halbmarathon und ersten Marathon sagen? Warum war es dann der Marathon das nächste Ziel?
Ja, es ist wirklich interessant, weil es ist natürlich nicht so, dass ich jetzt nur im Läuferischen mir Ziele gesetzt habe, sondern ich finde, das geht einher mit allem im Leben. So, ich lebe ja nicht davon vom Laufen so, sondern ich habe natürlich noch einen Job und habe damals auch in einer etwas kleineren Position im Unternehmen gearbeitet und die Parallelen zwischen der Weiterentwicklung beim Laufen und der Weiterentwicklung im Berufsleben, die ist auf jeden Fall da. Also das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ja, ich bin da so wahrscheinlich so unterbewusst reingerutscht, dass man halt ambitioniert ist, da gewisse Ziele sich zu setzen und nicht da stehen zu bleiben, wo man jetzt gerade ist. Ich liebe Weiterentwicklung, das liebe ich heute noch. Ich möchte nicht stehen bleiben. So, ich möchte halt irgendwie gucken, so wo sind meine Grenzen im Läuferischen? Was treibt mich auf Arbeit an? So, was gibt es so für Themen, so an denen ich gerne arbeiten möchte und die mir auch einfach ein positives Gefühl geben. Und beim Joggen war es wirklich dann so gewesen, ja, Thema Marathon. Für mich war es naheliegend gewesen nach einem Halbmarathon, hey, traue ich mich ran an den Marathon? Das ist nicht so, dass man da durchs Ziel läuft und sagt, okay, cool, jetzt gibt's die Anmeldung beim Marathon. Lange hat es vielleicht nicht gedauert, aber der Schritt, der ist schon natürlich riesig.
Das ist Gefühl, aber das Doppelte.
Ne? Genau, das ist das Doppelte, ja. Ja, dieses Gefühl auch so, ne, dass man im Kopf hat von, ey, jetzt nochmal diese Strecke zu laufen. Ist das überhaupt möglich? Kann ich das überhaupt schaffen? Was muss ich denn da trainieren? Dazu kam, dass meine Tochter geboren wurde. Jetzt okay, wie kriege ich jetzt meinen Sport noch mit reingebaut? Aber auf der anderen Seite hilft es mir irgendwie auch, klar im Leben zu bleiben, einen klaren Kopf zu haben. Und wenn man an Zielen auch weiterarbeitet, dann hat man auch irgendwie Energie für andere Sachen. Das habe ich immer gespürt und gemerkt. Das war auch der Berliner Marathon. Für mich waren es damals natürlich die Sachen vor der Haustür, um jetzt keine großen Reisen zu machen. An dem bin ich auch gescheitert, an dem ersten Marathon. Der hat nicht geklappt.
Wann und wo? Also nach welcher Strecke oder was ist passiert?
Ich habe einen Halbmarathon gemacht, so Halbmarathonstrecke ungefähr. Vielleicht waren wir auch schon bei 25 Kilometer und dann setzte so ein leichter Tunnelblick ein. Ich fühlte mich überhaupt nicht gut. Ich habe mich noch ein paar Kilometer weiter geschleppt. Ich bin den ersten Marathon auch mit einem Kumpel zusammengelaufen, mit dem ich auch am Ententeich vorher gewesen bin. Ja, er ist weitergelaufen und ich musste dann gehen. Hab versucht natürlich, das Ganze nochmal in gehen, um zu wandeln und jetzt nicht joggen, sondern mal gucken, wie weit ich jetzt noch komme. Und ich bin tatsächlich auch umgekippt dann. Also mir wurde richtig schwindelig und schlecht und ich war total bleich im Gesicht und wachte dann auch im Sanitätszelt auf. So, also auch das ist mir passiert.
Warum kannst du das sagen?
Das ist schwierig zu sagen. Ich bin die nächsten Tage danach auch krank gewesen. Vielleicht war die Anstrengung ein Auslöser gewesen. Vielleicht bin ich aber auch mit einem Virus losgelaufen, der durch die Anstrengung dann vielleicht sich auch ja, ausbreiten konnte, stecke ich nicht drin so komplett. Ne? Aber es ist so ein Gedanke, den ich jetzt mit habe, Auf der anderen Seite aber auch die Feierzeit, von der ich berichtet habe, die war noch nicht komplett weg gewesen. Also es war halt immer noch ein komischer Lebensziel, würde ich jetzt mal sagen, von hey, ich habe mein Wochenende, wo ich halt auch echt Party mache, feiern gehe, hinzu nächstes Wochenende laufe ich einen Marathon oder will ihn laufen. Das war nochmal so ein einschneidendes Erlebnis, wo ich gesagt habe, hey, in welche Richtung will ich eigentlich gehen? Was ist mir jetzt wichtig? An welchem Punkt stehe ich gerade im Leben? Hey, jetzt hast du eine Tochter, die ist jetzt ein Jahr alt. Kannst du mit dem alten Leben, ich setze mal in Anführungsstrichen, vielleicht ein bisschen abschließen, so, hey, es war eine coole Zeit gewesen, so, was sind die nächsten Steps in deinem Leben? Worauf fokussierst du dich jetzt? So? Und da gab es wirklich mit diesem Marathon auch einen Lebenswandel. Mir ist einfach persönlich, es ist total wichtig, so einen gesunden Lebensstil zu haben. Ich möchte jetzt nicht davon abraten, feiern zu gehen, auf gar keinen Fall, auch das ist noch Teil meines Lebens, immer mal wieder. Aber den Fokus anders zu setzen. Und den habe ich dann gesetzt. Ich habe mich nach diesem Marathon-Fehlversuch, so möchte ich es mal sagen, obwohl ich das sehr positiv aufnehme, auch im Nachgang, diese Erfahrung etwas nicht zu schaffen. Jetzt habe ich ein Jahr Zeit quasi. Ich habe mich gleich für den nächsten Marathon wieder in Berlin angemeldet. Dann habe ich mein Training ein bisschen angepasst. Ich habe mich, habe meine Ernährung ein bisschen angepasst, mein Lebensstil ein bisschen angepasst und mich ein Jahr lang darauf vorbereitet, diesen Marathon zu laufen.
Ich kenne Leute, die, weil wir das über das Feiern gesprochen haben, also die wirklich auch eine harte Feierzeit hatten, die sich irgendwann in Sport gestürzt haben und da dann auch sehr extrem unterwegs waren. Und von einigen dieser Leute weiß ich, dass sie auch so ein bisschen Suchttypen sind. Mhm. So. Und dass sie das beim Feiern waren, wir müssen da jetzt nicht ins Detail gehen, ne? Ja, und gut. Das jetzt aber auch mit reinnehmen in ihre sportliche Tätigkeit. Ist das was, wo du für dich sagst, ja, das trifft bei mir vielleicht auch ein bisschen zu oder spielt das gar keine Rolle?
Doch, trifft zu, auf jeden Fall, das ja. Also ich kann es offen sagen, so, ne, ich habe halt, Alkohol war es halt eher gewesen, so, ne? Ich habe dann schon natürlich mal eher ein bisschen mehr getrunken damals. So, andere Sachen waren es bei mir nicht gewesen.
Es wahrscheinlich war halt, nicht das Gefühl gehabt, dass das irgendwie jetzt eine Sucht oder ein Problem
das,
ist.
Genau, nee, das
aber
nicht.
Im Nachhinein aber, könnte man schon sagen, vermutlich.
Das ist ja, vor allem, wenn du diese Frage so stellst, ja. Klar, ich würde jetzt schon zugeben, dass es einen gewissen Suchtfaktor beim Sport gibt. Definitiv. Ich sage es jetzt ganz hart mal, du willst mich nicht erleben, wenn ich 3 Tage jetzt nicht laufen war. Das ist halt wirklich so. Kannst gerne meine Frau noch mal fragen. Meine Laune ist schon mies. So, dann weiß sie, ich drück dir mal die Laufschuhe in die Hand, geh mal eine Runde und danach bin ich ein anderer Mensch. Also da ist halt schon irgendwas in mir. Irgendwas muss ich machen, wo ich merke, dass es halt vorangeht. Irgendwas, irgendeinen Reiz zu setzen. Ich brauche irgendeinen Reiz.
Naja, ich frage das auch völlig ohne Wertung. Ne? Ja. Dieses, was ist das, was das so ausmacht, dieses dann auch nach Zeiten, nach Kilometern und so weiter gucken. Weil es, wie gesagt, ja viele Menschen haben und man könnte ja genauso gut sagen, pass auf, ich mache jetzt hier nur auf Gesundheit. Ich will mich gar nicht so an mein Limit pushen, sondern ich möchte einfach locker laufen gehen. Mhm. Entspannt hier mir weiterhin die Enten im Teich angucken. So. Mhm. Und das ist ja auch völlig, völlig fein, genauso wie das andere völlig legitim ist. Aber ich finde es immer interessant, warum? So, was steckt dahinter? Und ist da was manchmal auch was einen so ein bisschen treibt? Und auf der anderen Seite wäre auch das ja völlig okay. Und manchmal findet man ja auch in diesem, ich sag mal, Extremeren dann etwas, was einem wieder auf einer anderen Ebene total viel gibt. Ja, oder auch letztlich dazu bringt, ich meine, ein Ziel zu haben, einen Marathon jetzt laufen zu wollen, das bringt dich ja auch dazu, regelmäßig dann draußen zu sein, dich zu bewegen. Genau. Ja, vielleicht ist das Ziel am Ende dann ja auch gar nicht so entscheidend, ob du das jetzt schaffst oder nicht, aber es war ein Jahr, wo du halt einfach viel gemacht hast.
Routinen entwickelt habe auch, ne? Also auch solche Sachen, den Alltag danach zu planen, anders zu planen, zu strukturieren. So solche Sachen lernt man ja damit auch. Auch gerade wenn man eine Familie hat, muss man ja auch gucken, wo man das unterbringt, das Training. Ja, ich setze jetzt nicht meinen Sport vor die Familie, sondern gucke, wie ich das drumherum bauen kann. Wenn es natürlich um Ultra-Running geht, dann ist das Training natürlich noch mal intensiver, als es das für einen Marathon ist.
Ja, wir sind ja noch auf der Straße jetzt in Berlin.
Genau,
ja, richtig. Beim Marathon, bei diesem großen Marathon, großartiges Erlebnis, vermutlich für dich dann ja auch das geschafft zu haben, ja, diesen ersten Total. Marathon mit Sicherheit, also nach diesem ersten Erlebnis, was negativ war. Wie bist du dann aber von der Straße abgekommen?
Und wann? Ich habe dann nochmal einen Marathon in Berlin gemacht, musste es nochmal testen und ich kann mich noch an den Moment erinnern, wo ich dann im Ziel war, auch mit meinem Kumpel zusammen Und dann aber auch dieses Gefühl hatte von, wir lagen auf der Wiese vor dem Bundestag, da kann man sich dann ein bisschen ausruhen und da gab es so diesen Moment, wo ich gesagt habe, ey, in meinem Leben laufe ich nie einen Schritt weiter. Es geht nicht. Es 42 Kilometer und da ist Schluss. Wie kann man, also will ich auch gar nicht. Hier ist Schluss und ich werde nie was anderes tun. Unterbewusst, ja, auch sehr bewusst, bin ich nach Hause gegangen. Ich musste zur S-Bahn laufen, humpelt ein bisschen die Treppen runter. Es sieht sehr witzig aus, wenn da eine Schar von Menschen versucht, die Treppen zur S-Bahn runterzulaufen. Ja, dann komme ich am S-Bahnhof bei mir in der Nähe an, aber es ist trotzdem noch 1,5 Kilometer, die ich dann auch weiter nach Hause laufen musste. Auf den Bus wollte ich jetzt nicht warten, es ist halt ein bisschen gewatschelt. Und ja, dann kommt man zu Hause an und immer noch diesen Gedanken von, ich spreche es meiner Frau aus, hey, ich könnte nie wieder mehr laufen als 42 Kilometer. Dann beginnt so ein Gedanke, so, aber irgendwie, ich bin da noch lang gelaufen, ich bin da noch nach Hause. Also eigentlich reine Strecke, ich bin ja auch zum Marathon gelaufen. Also eigentlich bin ich ja bestimmt heute schon so 46, vielleicht sogar 50 Kilometer auf den Beinen gewesen. Also grundsätzlich war ich länger unterwegs oder weiter unterwegs, als es jetzt ein Marathon war. Natürlich vielleicht nicht in der Jogginghaltung, aber es war so, dass ich mehr Kilometer gemacht habe. Und da hat sich nochmal irgendwie ein Gedanke geöffnet oder irgendeine Tür geöffnet in meinem Kopf. Hey, geht da vielleicht noch mehr? Und dann dachte ich mir wirklich, ey, komm. Machen wir mal ein Ultra, versuchen wir uns mal ran, ein bisschen mehr als 42 Kilometer zu machen. Da habe ich mich mal ein bisschen damit beschäftigt, was gibt's überhaupt so für Läufe in Deutschland, wo könnte ich mich vielleicht mal anmelden. Und es wurde ein Lauf, der Rennsteiglauf.
Recht bekannter.
Genau.
Langer Lauf. Ne? Wie weit ist der?
76 Kilometer. Also wenn schon, denn schon, dachte ich mir. Aha. Komm, dann probieren wir den gleich aus. Ich habe mein Training aber gar nicht geändert. Ich habe einfach so weitergemacht, wie ich es bisher auch gemacht habe. Ich bin einfach weitergelaufen, aber ich glaube, dass ich einfach diesen Gedanken, der sich damals nach diesem Marathonlauf impliziert hatte, von wegen, ey, irgendwie geht noch was, da geht immer noch mehr, der hat sich breit gemacht in meinem Kopf und der hat irgendwie mein Mindset verändert.
Der Rennsteiglauf findet aber nun nicht auf der Straße statt.
Genau, richtig.
Wie ist das Terrain denn da?
Das ist schon ein Wanderweg, Waldweg. Genau.
Also das wusstest du ja dann, als du dich dafür angemeldet hast. Also auch nochmal eine neue Herausforderung. Mhm. Nicht nur die Strecke, sondern natürlich der Untergrund. Ein paar Höhenmeter dabei.
Ja, etwas über 2000 sind es sogar.
Bist du darauf in deiner Vorbereitung in irgendeiner Form eingegangen? Oder bist du einfach weiter deinen Stiefel gelaufen, wie du es gerade beschrieben hast, in dein Marathontraining? Oder hast du gesagt, komm, jetzt laufen wir einfach mal querfeldein oder folge ich mal dem Pfad oder so. Hat sich da was geändert?
Ich kann es gar nicht so ganz genau sagen, warum es vielleicht der Rennsteig wurde. Für mich war doch klar gewesen, dass ich aber nicht auf Asphalt laufen will. Ich will nicht durch eine Stadt laufen und das auch nicht 70 Kilometer lang. Also ich habe jetzt den Berliner Halbmarathon mehrfach gemacht, den Marathon dann ja auch mehrmals. Ich trainiere in Berlin und ich konnte einfach Stadt auch nicht mehr sehen. Corona-Zeit auch noch so. Ich wollte es einfach nicht mehr. Ich wollte einfach nicht mehr in der Stadt laufen und allgemein auch nicht mehr in der Stadt. Ich wollte irgendwie raus. Und vielleicht kommt es auch mit steigendem Alter, dass man da irgendwie den Drang hat, vielleicht die Stadt auch mal ein bisschen zu verlassen. Auf jeden Fall war es so gewesen. Ich wohne gar nicht so weit weg vom Berliner Grunewald. Das ist schon ein recht großes Waldstück bei uns auf jeden Fall. Und dann hat es mich oft dahin verschlagen, wenn ich dann meine Laufrunden gedreht habe. Und das ist, glaube ich, so eine Kombination gewesen von, ey, es ist voll schön, hier zu sein, hinzu, mir ist die Zeit egal. Also auch die Marathonzeit war mir damals nicht extrem wichtig gewesen. Ich habe mich so auf 4 Stunden fokussiert. Das war so mein Ziel gewesen, habe ich auch erreicht. Aber ich wollte auch nie schneller werden, sondern für mich reizen irgendwie die Kilometer. Und dann auch mit Beginn des ersten Ultras beim Rennsteiglauf, ich fand die 76 Kilometer ist eine enorme Strecke, ist es auch heute noch. Wenn ich schon weit laufe, dann in schöner Umgebung. So, dann brauche ich irgendwas, wo ich weiß, hey, an der nächsten Ecke wird mich ein anderes Panorama erwarten. Ich werde andere Sachen sehen. Ich bin in der Natur unterwegs und irgendwie ist das ein Punkt, der mich damals gereizt hat und heute auch antreibt. So, also wirklich raus aus der Stadt zu gehen und einfach ja neue Wege zu gehen. So, ne? Natürlich ist es schön, auch mal einen Stadtlauf zu machen, eine andere Stadt kennenzulernen. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, auch wenn ich jetzt im Urlaub bin, als eine Stadt läuferisch zu entdecken. Es ist super geil. Aber wenn es wirklich jetzt auch um neue Läufe geht, neue Laufveranstaltungen, dann findest du mich eigentlich nur noch am Trail.
Ist die Natur so ein Raum, der sich für dich damals auch neu geöffnet hat? Also kommst du aus der Stadt? Bist du in der Stadt groß geworden, richtig?
Ja. Ja, ja, also ich bin gebürtiger Berliner, wohne jetzt auch schon immer in Berlin. So, jetzt ist so ein Gedanke schon oft da, ne? Das ist jetzt gar nicht so das Thema, ne? Okay, wo kannst du vielleicht doch nochmal hingehen im Leben? Aber das kommt halt durch diese Läufe auch natürlich. Man hat schon irgendwie Lust, ein bisschen auszubrechen, aber gerade ist einfach noch so mein Lebensmittelpunkt, sehr zentriert in Berlin durch Familie und Freunde und die Kids auf jeden Fall. Also ich habe nicht nur eine Tochter, sondern auch einen Sohn mittlerweile. Und ja, dadurch ist es jetzt einfach noch weiterhin Berlin. Aber es sind ja kleine Abenteuer, es sind ja auch Mikroabenteuer, es ist ja auch so dein Thema, ne, in dem du ja auch unterwegs bist. Ich suche mir natürlich auch mit solchen Laufveranstaltungen so meine Abenteuer außerhalb dessen, wo ich sonst meinen Lebensmittelpunkt habe.
Viele Leute sagen, beim Laufen, da komme ich runter, da kann ich Stress abbauen und so weiter. Es ist aber doch so meist, dass du beim Laufen, weil die Tätigkeit an sich ja relativ eintönig und monoton ist, also die Tätigkeit an sich erfordert ja jetzt keine große Aufmerksamkeit. Du musst einfach einen Fuß vor den anderen setzen, immer wieder. Das heißt, deine Gedanken können aber trotzdem ja noch, also die sind ja da. So, die haben jetzt vielleicht ein bisschen mehr Freiraum, aber du denkst ja schon die ganze Zeit erstmal noch nach. Das hast du nicht, wenn du zum Beispiel beim Kickboxen bist oder beim Fußballspielen, weil dann alles so komplex ist und deine ganze Aufmerksamkeit bei dem ist, was du da machst. Das hat ja viele Vorteile. Da frage ich mich manchmal, ob das Laufen wirklich, wenn du jetzt so eine halbe Stunde läufst, ob das einen wirklich so runterbringt, weil das Gedankenkarussell meist ja doch noch weiterläuft. Hast du eine Erfahrung, wann das stoppt und wann du in so einen anderen Zustand kommst? Und ob das ein Unterschied ist, ob du jetzt in der Natur unterwegs bist, wo du ja viele andere Einflüsse und Reize hast, als in der Stadt, wobei da ja auch viele Einflüsse sind, aber die nimmt man meist nicht so richtig wahr.
Das ist total unterschiedlich. Also ich könnte es jetzt, glaube ich, gar nicht so sagen, wann dieser Punkt ist. Also ich nutze Sport schon. Ich bin jetzt mittlerweile Führungskraft in einem größeren Unternehmen. Und
bist bei der Versicherung, ne?
Ja, bei der Techniker Krankenkasse. Also bei der Krankenkasse, genau. Und bei mir ist es so, wenn ich zum Beispiel gewisse Themen habe, so an denen ich gerade gedanklich knabbere und dann guckt man in den PC rein und versucht halt irgendwie irgendwas zu greifen, kreativ zu werden oder was auch immer, dann hilft es mir, die Laufschuhe anzuziehen und diesen Gedanken mitzunehmen. Und ich komme nach einer Stunde Laufen wieder und sage es ganz plump, der Vortag ist fertig. So, also das klappt. Manchmal nehme ich Gedanken einfach mit, auch Arbeitsthemen, einfach gewisse Arbeitsthemen, gewisse Sachen aus dem Privaten, wo ich sage, hey, ich muss mal drüber nachdenken, so ich mache es beim Laufen. So, ja. Dann plane ich mir wirklich auch Themen ein. Es gibt aber auch wirklich den Punkt, wo auch totale Leere im Kopf herrscht, wo einfach nichts passiert. Also irgendwas passiert wahrscheinlich, aber ich könnte es nach einem Lauf, ich könnte es dir jetzt auch nicht sagen, so was es ist. Es ist vor allem beim Trailrunning auch so, dass man sich schon sehr konzentrieren muss, auch auf den Trail selbst. Wenn es jetzt doch hoch und runter geht, Wurzeln, Steine da am Weg sind, dann ist es schon eine sehr konzentrierte Aufgabe. Und dann hat man gar nicht die Möglichkeit, irgendwie ja sich um andere Sachen Gedanken zu machen, sondern dann ist man wirklich gerade echt voll ganz beim Laufen. Das ist vielleicht auch ein Vergleich mit Kampfsport oder so, dann ist man eigentlich da total drinne gerade in dem Ganzen.
Ja, aber sonst würdest du stolpern, ne? Sonst, genau. Also wenn du nicht da wärst in dem Moment, dann würdest du, das ist was anderes eben, als auf der Straße oder in einem Park irgendwo zu laufen, wenn du wirklich mal querfeldein läufst. Ne? Ja. Oder eben es auf und ab geht oder wie du sagst, Wurzeln, Steine da sind.
Genau. Ja, ansonsten habe ich natürlich sehr viel Zeit beim Laufen und ich habe natürlich auch viele Gedanken hin zu, hey, was sind meine nächsten Ziele im Laufsport, was will ich noch machen, wohin geht die Reise? Ja, man hat schon diesen Gedanken von, hey, kann man damit vielleicht irgendwas bewirken, irgendwas erreichen, ja, vielleicht wovon man auch leben kann, vielleicht gibt es da ja irgendeine Möglichkeit, vielleicht kann ich Leute motivieren, gewisse Sachen zu machen. Das sind so Gedanken, Karusselle, die da auf jeden Fall mitlaufen, ne? Und dabei entstehen aber auch gute und tolle Ideen, manchmal auch verrückte, die gehören dazu, so, und die denkt man dann, also bei einem Lauf fängt man an damit, mit diesem Gedanken rumzulaufen, ihn mitzutragen und holt ihn auch wieder beim nächsten Lauf wieder raus und denkt weiter drüber nach. Es ist jetzt nicht so, dass ich nach einem 2 Stunden, 3 Stunden Lauf, wenn ich mal wirklich ein bisschen länger unterwegs bin, zurückkomme und sage, hey, okay, das und das werde ich jetzt machen, so. gibt's auch. Aber wenn es um größere Visionen, größere Ziele geht, dann dauert das schon so seine Weile. Und da hilft mir aber der Laufsport und das Unterwegssein, vor allem in der Natur, vielleicht auch weg von den Reizen, die eine Stadt bietet, da einen klaren Gedanken zu bekommen.
Der Rennsteiglauf, magst du einmal beschreiben, wo der stattfindet? Wenn du Gott sagst, eine andere Gegend, ja, also welche Region ist das?
Wo
ist
in Thüringen ist es, genau, in Thüringen. Und es ist kein Rundlauf, also mit Rundlauf meine ich, ich starte nicht bei Punkt A und komme bei Punkt A auch wieder an, sondern da läuft man dann wirklich es gibt einen Wanderweg, den Rennsteig, den läuft man einmal 76 Kilometer entlang. Ich müsste jetzt lügen, ich glaube, er ist etwas über 100 Kilometer lang, wenn man ihn komplett jetzt gehen würde, aber es gibt halt diesen einen Abschnitt, an dem der Rennsteiglauf auch stattfindet. Genau, das sind 76 Kilometer von A nach B. Dann wird man mit dem Bus zurückgefahren. Und die Busfahrt, die ist sehr interessant zurück, weil man setzt sich natürlich einer enormen körperlichen Anstrengung aus. Und da gibt es einige Leute, da wo es nämlich dann hoch und runter wieder zurückgeht, Personen, denen geht es da nicht mehr so gut. Und das ist dann tatsächlich ein Bus, in dem möchte man nicht lange verweilen.
Ich kann mich erinnern, ich habe vor langer, langer Zeit, auch zu meiner Zeit noch als Redakteur, mal an einem Lauf teilgenommen in den USA beim Hood-to-Coast-Race. Das war irgendwie auf Einladung von Nike. Ich war öfter mal auf irgendwelchen Veranstaltungen damals, wenn Sportartikelhersteller neue Schuhe, Laufschuhe, Fußballschuhe, irgendwas präsentiert haben, dann wirst du eingeladen als Journalist. Und zu diesem Lauf, großes Ding, da waren teilweise Journalisten eingeladen von Nike und auch Händler, also deren wichtigste Händler in Deutschland. So, also eine ganz große Gruppe aus Deutschland dann dahin. Und der Mount Hood, das ist sozusagen der Startpunkt. Mhm. Ich kann dir jetzt auch gar nicht sagen, auf welcher Höhe, aber in einer der höchsten Berge in USA, in Oregon oben. Das waren ungefähr, ich weiß nicht, waren das 300 Meilen oder so. Auf jeden Fall war das kein Einzellauf, sondern es war ein Staffellauf. Mhm. Du hast das als Team gemacht. Und hattest dann immer so einen Van, weil du gerade sagst, du sitzt im Bus, deswegen komme ich drauf. Und einer ist gelaufen oder eine, ja, und die anderen waren im Bus, haben sich ausgeruht und sind immer vorgefahren und irgendwo hast du dann mal gepennt und so ist. Oder es gab zwei Vans und ich weiß, irgendwann in der Nacht haben wir auch mal am Straßenrand irgendwo geschlafen. Mhm. Jedenfalls hatte ich die allererste Etappe vom Mount Hood runter und es war richtig steil und ich war natürlich mega motiviert und wollte mein Team da irgendwie eine gute Position bringen und habe richtig Gas gegeben. Mhm. Und bin dann nach den ersten ungefähr 10 Kilometern, bin ich dann in den Van gestiegen, hatte dann Pause, habe mich hingesetzt, war eigentlich alles gut. Und dann, als ich dann wieder aufgestanden bin, ich hatte so, also innerhalb von Stunden einen solchen höllischen Muskelkater durch dieses Bergablaufen. Das hatte ich noch nie in meinem Leben. Und dann musste ich noch weitere 2 oder 3 Mal laufen, einmal mitten in der Nacht. Ja, ich habe mich so geschleppt über diesen Weg. Das war so die Hölle dann, die nächsten Etappen, bis wir dann irgendwo da an der Coast, an der Küste ankamen. War ein tolles Erlebnis, aber das weiß ich noch, in diesem Bus zu sitzen und dann wieder aufzustehen. Hölle. Ja, das stelle ich mir gerade ähnlich vor, wenn du 76 Kilometer da auf und abgelaufen bist, setzt dich in diesem Bus fest, wieder zum Startpunkt und dann aus diesem Bus zu steigen.
Oh ja. Das sah gut aus, sag ich
wenn du überhaupt noch rauskommst.
Ja, vor allem wusste ich halt nicht ganz genau, wo er uns rauslassen wird. Es gab nämlich dann auf einmal so 4 Stationen, wo man rausgelassen wird in der Stadt. Und ich hatte gar keine Ahnung, wo meine Airbnb jetzt gewesen ist, ne, meine Unterkunft. Und dachte mir, ja komm, nee, hier, das sieht unbekannt aus. Und dann fährt er los an dieser Bushaltestelle und nein, Mist, da ist meine Wohnung. Okay, mal gucken, wie weit das jetzt entfernt ist. So, ja, und dann musste ich doch noch ein ganz schönes Stück zurücklaufen. Aber nun gut, ich habe es überlebt.
Du hast es nicht nur überlebt, sondern es war dann ja auch irgendwann der Nächste wieder dran. Also du bist dann auch in diese Ultra-Szene und auch Trail-Running-Szene, also Ultra-Trail heißt es ja dann,
genau,
richtig eingestiegen, ne? Weil das ein gutes Erlebnis war
und weil
du gesagt hast, will ich weitermachen.
Genau. Also dieser Moment auch, wo ich dann beim Rennsteiglauf die 42-Kilometer-Marke durchbrochen habe, also die Marathondistanz, das war schon erstaunlich gewesen, weil ich genau da diesen Gedanken auch wieder hatte von damals. Ey, krass, Marathon, aber ich fühle mich ganz anders, als ich mich damals gefühlt habe. Natürlich bin ich auch anders an das Rennen lang rangegangen, weil man gewisse Abschnitte auch einfach mal geht. Auch bergauf, da also für mich zählt, wie gesagt, nicht die Zeit, sondern ich will halt die Distanz schaffen. Da geht man gewisse Abschnitte auch. Muss man auch, weil man dann auf so einer langen Distanz ja auch irgendwie Nahrung zu sich führen muss. Und da will ich jetzt nicht rennen währenddessen. Und dann nimmt man sich was in die Hand. Da gibt's Verpflegungspunkte. Man trägt selber auch ein bisschen was bei in einem Rucksack. Bei dem Lauf selbst bin ich jetzt nicht, habe ich mich nicht hingesetzt oder so, da mal hingelegt, sondern da hatte ich eher Respekt vor, weil ich wusste auch noch nicht, was passiert. Ich war ja trotzdem noch ein Rookie, ich war unerfahren gewesen. Es war meine erste Ultradistanz gewesen. Ich bin sie im Training ja vorher auch nie gelaufen. Das Maximale, was ich ja wirklich rausgeholt habe, war eine Marathondistanz. So, ich habe 9 Stunden für den Lauf gebraucht, was im Verhältnis jetzt nicht die schnellste Zeit war, aber ich war total im Mittelfeld unterwegs gewesen. Und wenn man sich da mit anderen vergleicht, aber das einfach nur, um es einzuordnen für mich selber. So, wie gesagt, ich werde nie, das wird man wirklich bei mir jetzt nicht erleben, so dass ich da irgendwo an einem Rennen teilnehme, um halt irgendwie Bestplatzierungen zu erreichen. Da komme ich einfach nicht her. Da müsste vielleicht auch mein Leben anders ausgesehen haben. Das ist ein anderes Thema, ne? Aber für mich ging es einfach immer nur darum, so, hey, was ist für mich persönlich möglich? So, was kann ich erreichen? Was will ich auch erreichen? So, man muss es ja auch irgendwie mögen. Also ich kann jetzt hier auch keinem anraten, hey, lauft alle Ultra. Ist total geil.
Nee, man, ja, da musst du schon irgendwas finden,
du musst für dich. Schon, genau, man muss schon diesen Sport auch einfach.
Du sagst, deswegen mache ich das.
Ja, genau. So. Und für mich ist es einfach dieses Gefühl, das halt dabei ist, ne, von dem wir jetzt auch schon ein bisschen gesprochen haben. Es ist einfach das, was ich dann mitnehme. Und die Kombination aus dem Freiwerden im Kopf, aber auch aus der Umgebung, in der man unterwegs ist, um das, was um die nächste Ecke auf mich wartet, was ich halt dann entdecken kann, was neu
aussieht. Ist das dann wirklich so, dass du sagst, oh, dass du die Natur auch wahrnimmst, ja, und dir anguckst, die total. Landschaft?
Also wirklich, also das sauge ich auf dann, ja.
Das hast du eben schon so ein bisschen beschrieben, wenn du da an den Start gehst, zum allerersten Mal als Rookie sozusagen, mhm, und das Gefühl hast, so, ey, hier sind ja nur Freaks, Leute, die, ja, das alles schon mehrfach gemacht haben, die sich total auskennen. Allein schon in der Vorbereitung, noch bevor du da am Start stehst, denkst du ja wahrscheinlich, habe ich das richtig gemacht? Bin ich richtig vorbereitet? Werde ich dann Letzter am Ende? Ja? Also das sind ja wahrscheinlich Gedanken, die total dann da sind. Und wie hat sich das für dich angefühlt, dann da wirklich zu stehen und zu denken, oh Mann.
Ja, also vor allem, wenn ich jetzt an genau dieses Erlebnis zurückdenke, so sage ich schon so, na ey, total unerfahren noch gewesen. Ich war super nervös gewesen, selbstverständlich bin ich jetzt auch noch vor längeren Läufen, weil ich suche mir ja auch trotzdem immer Läufe raus, so die irgendwie was Neues, Herausforderndes dabei haben. Aber auch damals, jetzt gehe ich an so einen Start und weiß halt ungefähr trotzdem, was für Phasen auf mich zukommen, so wo ich jetzt durchgehen werde quasi und ja, was halt trotzdem passieren kann. Damals war es ja nicht so gewesen. Ich hatte ja keine Ahnung, was jenseits des Marathons auf mich wartet. Ich hatte aber auch keine Ahnung, was bedeuten 2000 Höhenmeter für mich, weil, wie schon gesagt, ich komme aus Berlin. Ja, da guckt man einfach, ne? Vielleicht war die Ahnungslosigkeit auch gut gewesen.
Klar, oft ist es gut, wenn du nicht genau weißt, was sich erwartet, weil sonst hättest du es vielleicht gar nicht gemacht, sonst wärst du gar nicht an den Start gegangen. Aber das ist ja das eine, dieses, was erwartet da körperlich mich? Und dann kommt ja aber auch noch dazu Ausrüstung. Ja, sind also viele verschiedene Ebenen. Also habe ich die richtigen Schuhe, welche Hose ziehe ich da an, brauche ich einen Laufrucksack und so. Beim ersten Mal weiß ja auch noch nicht so richtig.
Weiß man auch nicht. Nein, da muss man sich ausprobieren. Ja, natürlich kann man sich im Internet ein bisschen belesen, kann sich YouTube-Videos angucken. Darüber findet man auch ein paar gute Tipps und Hinweise auf jeden Fall. Das habe ich genauso gemacht. Aber am Ende muss man Sachen testen. Und am besten testet man sie jetzt nicht direkt bei so einem Lauf, sondern da sollte man mit Sachen natürlich an den Start gehen, die man schon im Training getestet hat. Und da sind solche Sachen, ne, bei jeder Laufveranstaltung, die im Ultrabereich stattfindet, gibt es gewisse Dinge, die erforderlich sind, die man als Pflichtausrüstung mit sich tragen muss. Das sind Trailrunning-Schuhe, die müssen ein gewisses Profil einfach mit sich bringen. Also es müssen Trailrunning-Schuhe sein. Asphaltschuhe sehen an der Sohle schon wirklich ganz anders aus. Man muss Flüssigkeit mit sich tragen. Das ist unterschiedlich, geht von einem halben Liter Flüssigkeit bis 1,5 Liter. Je nach Distanz und je nachdem, wie weit die Verpflegungspunkte auseinander sein werden, also wie lange ist man wirklich ohne einen Hilfepunkt unterwegs, hinzu natürlich die richtigen Klamotten. So auch, da kann man ganz normale Joggingklamotten anziehen, aber auf längeren Distanzen, ja, da macht man auch die Erfahrung, dass halt irgendwo gewisse Reibungspunkte da sind, die dann auch sehr störend werden können. So, da kann man mit Vaseline arbeiten, man kann aber auch natürlich andere Sachen ausprobieren, Sportunterwäsche oder so, wenn man sowas halt vorher noch nicht gemacht hat. Da muss man wirklich aber die Erfahrung auch im Training sammeln. Und natürlich auch, ja, wenn man es machen möchte, an den Start gehen, sich an so einem Lauf anmelden und auch dort die Erfahrung sammeln, hey, was passiert hinten raus? Weil ja diese 9 Stunden, die ich jetzt dort verbracht habe, so, das passiert sehr selten, dass ich im Training 9 Stunden unterwegs bin. Das mache ich nicht. Oder bei seinem Projekt oder was auch immer. Es muss ja nicht die Laufveranstaltung sein. Man kann ja sich selbst einfach das Ziel der, ich sag jetzt auch mal, langen Wanderung nutzen. So, ne? Das ist ja auch nichts anderes. Ich mache es halt nur ein bisschen schneller. Ich versuche es ein bisschen schneller zu machen. Aber am Ende ist es halt lange unterwegs sein. Und da passieren einfach gewisse Dinge.
Und jeder, der da als Freak rumläuft oder viel Erfahrung hat, der hat ja irgendwann auch seinen ersten Wettkampf gemacht, also wie du es damals genauso gemacht hast.
Genau so ist es, ja.
Und so ist es ja. Und irgendwann fängt man an. Und für dich war das auch dann nochmal so ein Einstieg. Du hast dann verschiedene andere Ultra-Trails gemacht. Magst du mal kurz vielleicht einen Überblick geben, welche das waren?
Genau, das kann ich gerne machen. Ich habe mich nach dem Rennsteiglauf dann für meinen ersten 100-Kilometer-Lauf angemeldet. Halbes Jahr später war der Lauf dann gewesen in Salzburg. Der nennt sich Mozart 100. 105 Kilometer, 5000 Höhenmeter.
Wow.
Machen wir einfach. Wir probieren es einfach mal. Ich hatte die Winterzeit dazwischen. Das begann auch mit der Zeit, begann aber schon ein bisschen mit der Marathonzeit. Mir ist es egal, was für ein Wetter draußen herrscht. Da kann der Schnee, Regen von der Seite kommen. Es kann ohne Ende gießen. Das ist mir egal. Es ist dunkel im Dezember ab 16 Uhr. Hey, Stirnlampe auf und raus. So, natürlich kein leichter Moment. So, man muss sich da schon selber ganz schön in den Hintern treten. Aber wenn man das Ziel hat, sowas zu schaffen, und mein großes Ziel war dann, hey, ich will die 100 Kilometer schaffen, dann ist es egal, was für ein Wetter draußen ist, dann muss man auch rausgehen. Und wenn man in Berlin wohnt, muss man auch sich einen Hügel suchen. Bei uns ist es der Teufelsberg. Da hat man, ich glaube, im Anstieg sind es vielleicht 70 Meter oder so. Ja, dann muss man die halt einmal hoch und runter und wieder hoch und runter. Und das macht man dann 20, 30 Mal auch. Ne? Und rennt dann die ganze Zeit um diesen Berg herum und wieder rauf und runter. Und wenn man es von oben sehen würde, würde man wahrscheinlich so ein kleines Licht die ganze Zeit im Winter sehen, dass sich da irgendwie am Berg bewegt. Das bin dann ich. Manchmal auch ein paar andere Verrückte, die man trifft. Ja, so bin ich dann zum Beispiel nach Salzburg gekommen, habe auch diesen Lauf geschafft und habe 19 Stunden dafür gebraucht. Man hatte 25 Stunden Zeit, also auch da war ich in einer guten Range gewesen. Und das hat meinen Horizont irgendwie komplett erweitert. Da war halt irgendwie so ein Punkt gewesen, wo ich sage, ey, okay, was ist jetzt noch möglich? Weil ich habe natürlich nicht auf 100 Kilometer trainiert, sondern mein Training war natürlich, habe ich viel Lauftraining gemacht, auch Krafttraining ein bisschen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass das eigentlich alles Kopfarbeit gewesen ist dort. Natürlich braucht man eine gewisse Grundfitness, man muss sie mitbringen. Also, da hört man jetzt aus meiner Erzählung auch, dass ich ja nicht von jetzt auf gleich auf 100 Kilometer gehe. Das ist nicht möglich. Da brauchst du natürlich irgendeinen Prozess. Aber trotzdem dieser Sprung auch von Marathon auf 76 und dann auf 105. Und dann war wirklich so, okay, jetzt testen wir mal. So ist es. Es ist auch eine gewisse Hölle gewesen, klar. Es gab viele Höhen und Tiefen in diesem Moment, aber es war trotzdem etwas, wo ich gemerkt habe, ich bin gut in dem, was ich hier tue. Es ist irgendetwas, was mich hier erfüllt. Es ist auch irgendetwas, was ich vielleicht, also es sind viele Leute da, aber besser kann als die breite Masse vielleicht. Ich kann mich da durchquälen durch solche Momente. Und das erste Mal 5000 Höhenmeter hoch und wieder runter zu laufen und dabei noch 105 Kilometer Strecke zu absolvieren, war schon echt ein hartes Pflaster. Der Mozart 100 gehört zu so einer Serie, die nennt sich UTMB, Ultra Trail du Mont Blanc. Und ich möchte den Vergleich ganz gerne mit dem Ironman aufmachen, weil das die meisten besser verstehen. Jeder, der irgendwie in dem Sport unterwegs ist, jetzt beim Ironman beispielsweise, und da sehr ambitionierte Ziele sich auch setzt, der hat irgendwann vielleicht auch diesen Gedanken oder das Bedürfnis, nach Hawaii zu kommen, also zum großen Finale. So gibt es auch beim Ultra Trail Running das große Finale. Das findet in den Alpen statt, am Mont Blanc in Chamonix. Und die große Runde, also da gibt es natürlich auch Abstufungen, aber bei der großen Runde, das wirklich große Ultra-Trail-Finale ist die Runde um den Mont Blanc herum. Und das sind 176 Kilometer gerade, 10.000 Höhenmeter hoch und wieder runter. Den habe ich noch nicht absolviert, weil man muss sich dafür qualifizieren. So wie beim Ironman nach Hawaii zu kommen, muss man auch hier ein bisschen was machen. Und dafür muss man Punkte sammeln. Da habe ich mich dann mit dem Mozart 100, habe ich das erste Mal Punkte bekommen, die da noch nicht ausreichten. Und dann hatte ich ein klares Ziel vor Augen. Ne? Dann hieß es für mich, okay, was muss ich tun, um dort oder daran teilzunehmen? Welche Läufe gibt es? Dann fängt man an zu suchen. Ja, die gibt es natürlich weltweit. Da muss man gucken, wie kombiniere ich das auch mit der Familie? Wie bin ich nicht zu lange weg? Wie gebe ich nicht zu viel Geld aus, um, ich sage es übertrieben, nach Australien zu reisen? Auch da gibt es nämlich Qualifizierungsläufe. Was ist in der Nähe? Da gibt es einen Lauf in Schweden. Da bin ich nämlich ein halbes Jahr später noch schon nach Schweden gefahren, im November. Und da hieß es dann, 110 Kilometer sind, 108 waren es gewesen, durch den schwedischen Wald an der Küstenlinie entlang von der Ostsee. Und Start ist 23 Uhr. Und das sind halt auch die neuen Herausforderungen.
Im November, oder? Auch nicht mehr sommerlich.
Genau das. auch nicht sehr trocken. Ja. Das gehört dann auch mit dazu. Der Lauf nennt sich Kulaman, für diejenigen, die sich da ein bisschen auskennen mit und sich beschäftigen mit einfach. Und ja, dann hatte ich mit den beiden Läufen ein paar Punkte gesammelt. Dann darf man sich in eine Lostrommel werfen lassen quasi. Und dann wurde mein Name aber leider nicht gezogen. Dann hieß es, ich darf die Punkte behalten. Und so hieß es dann für mich im letzten Jahr noch, Punkte sammeln. Dann bin ich zum Beispiel nach La Palma geflogen, auf eine kanarische Insel. Dort gibt es einen Lauf, der nennt sich Transvulcania. Super geile Erfahrung, sind etwas weniger Kilometer, sind nämlich auch nur 76, 78 roundabout, aber ganz andere Verhältnisse, in denen man da unterwegs gewesen ist, von Kälte, Wind, Nässe hin zu absoluter Hitze und Staub, also wirklich alles. Es hat einem alles abverlangt, um es kurz zu machen, alle Läufe bestanden, alle Läufe geschafft. Dieses Jahr im August meine nächste große Herausforderung, der UTMB. Also ich wurde gezogen quasi. Das ist halt dann wirklich ein Losverfahren. Man kann sich auch direkt qualifizieren. Das sind dann meistens bei solchen Läufen die ersten drei Plätze. Wie schon gesagt, da mische ich jetzt nicht mit. Aber über dieses Losverfahren mit den Punkten, mit den Erfahrungen, die man mitbringt, weil das muss man nachweisen, da habe ich dieses Jahr die Möglichkeit, die große Runde am Mont Blanc zu machen.
Wahnsinn. Wir wollen aber auch noch sprechen über ein Projekt, was du gemacht hast, was jetzt kein Wettkampf war, sondern was du dir letztlich selbst kreiert hast. Du bist über die Alpen gelaufen, ja, alleine, ohne dass da andere mit am Start waren. Lass uns da gleich auch drüber sprechen, weil ich das unglaublich spannend finde. Du hast vor ein paar Minuten gesagt, dass du das Gefühl gehabt hast, nach diesem Lauf in Salzburg, diesen 105 Kilometern, dass dir das ganz gut gelingt, dass du da offenbar irgendwie ein Talent für hast, so unterwegs zu sein. Und das ist ja auch ein Gefühl, glaube ich, was einen dann dazu bringen kann, eben weiterzumachen oder einen auch zeigen kann, ich habe hier was für mich gefunden, das erfüllt mich auch in gewisser Art und Weise. Es gibt mir was, nämlich dieses Gefühl, dass mir etwas gelingt. Das ist ja auch in anderen Bereichen des Lebens ist ja was, glaube ich, ein ganz wichtiges Gefühl ist, eine Grundlage für Motivation, also um weiterzumachen, dieses Gefühl, es gelingt mir das, was ich tue, in irgendeiner Form. Fand ich ganz schön, dass du das eben so formuliert hast. Ich habe hier vor einigen Monaten mit dem Savage Coban, den du auch kennst, ja, gesprochen über sein großes Peru-Projekt, wo er ist ja auch ein Ultraläufer. Genau. So. Und ich habe mich bei ihm auch gefragt, was treibt dich an? Also warum dieses immer weiter, immer weiter, immer weiter? Und Leistung, 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 das steckt ja da schon auch mit drin. Und er hat so erzählt, es hat ein Stück weit schon auch damit zu tun, wie ich groß geworden bin, mit der Kindheit, mit dem Thema Bestätigung, Vater war nicht da und so. Ist das bei dir, wenn du mal so auf dich und deine Vergangenheit, deine Kindheit, deine Vita guckst, ohne jetzt hier nicht keine tiefenpsychologische Sitzung machen, aber dieses Gefühl, mir gelingt hier etwas, ja, ist das ein Gefühl, was für dich neu ist oder was du, diese Bestätigung auch zu bekommen, ist das was dir möglicherweise gefehlt hat?
Naja, also es gibt schon so die Momente aus der Kindheit, wo ich schon sage, man wollte immer was beweisen, man wollte immer zeigen, so hey, ich kann was, weil es vielleicht schon ab und zu mal suggeriert wurde, hey, irgendwie aus dir wird nicht wirklich was, wenn du so weitermachst. Also klar, also eine Zeit gab es auch, wo ich nur vor der Playstation hing, am PC, dann gab es eine Partyphase, oder? Dann gab es natürlich schon so die Sprüche so in die Richtung, hey, dir gelingt einfach nichts, so komm, was wird bloß aus dir? Ja, dann hat man mal eine Ausbildung gefunden, aber auch mit vielen Anläufen und ja, jetzt endlich mal, ne, aber was, wie geht's jetzt weiter? Und dann gibt's schon die Gedanken oder Glaubenssätze, die implementiert wurden. Dir gelingt nicht unbedingt immer was. Und da kommt der Punkt dann doch schon in dem Laufsport, wo ich merke, ja, ey, ich kann ja etwas, was andere nicht können. Und kann schon behaupten und bestätigen, dass das ein gewisser Antrieb ist, den man da hat. Also gibt definitiv Situationen, ohne so lange drüber zu sprechen, so, aber ich kann darüber reden, weil es jetzt auch schon etwas länger her ist, aber mit Beginn der Ultraläufe tatsächlich da, wo ich beim Rennsteig gewesen bin, in dem Jahr ist mein Vater auch verstorben. Und das mit 60 Jahren, recht früh an Krebs verstorben. Es gab noch gewisse Themen auch aus der Kindheit heraus, die vielleicht nicht ganz abgeschlossen waren, nicht ganz geklärt waren. Aber die kläre ich tatsächlich auch während meiner Läufe. Also ich rede sehr viel auch mit ihm und nutze diese Zeit auch einfach, ja, um da auch einen Haken hinterzusetzen. Und der ist schon gesetzt, weil das ist jetzt wirklich 3,5, 4 Jahre fast her. Deswegen kann ich auch darüber reden jetzt. Aber es war schon anfangs so die Zeit gewesen und auch etwas, wo mich Schmerz vielleicht nicht unbedingt gestört hat, weil ich gesehen habe, was Schmerz über eine noch längere Zeit ausmachen kann und wie sich Schmerz auch wirklich anscheinend anfühlen muss. Also ich habe es ja nicht selber gefühlt, aber ich habe es halt gesehen und man kann es ja irgendwie nachempfinden, wenn es jetzt auch gerade ein Elternteil ist. Und wenn ich dann in Situationen gerate, auch bei den Ultraläufen und Schmerz empfinde, dann sage ich mir schon, natürlich habe ich meine Leitsätze im Kopf, die mir dann auch weiterhelfen, dass das noch gar nichts ist. So. Und wahrscheinlich bringt jeder Ultraläufer, jeder Verrückte, der auf so einer Langdistanz unterwegs ist, vielleicht nicht jeder, aber schon die meisten, bringen da irgendwie eine kleine Geschichte mit sich mit. Und ja, ich habe auch eine, natürlich. Und aber trotzdem wirklich sehr interessant.
Ja, das wenn man ist ja mal oft überlegt, ein ja, genau, Weg, ein Tool auch eben, irgendwie. Um Sachen eben zu verarbeiten. Ja. Hm. So wie es bei Menschen ist, die auf einer Bühne stehen, ja, und große Massen begeistern und denen zugejubelt wird, wo ganz oft ja was drinsteckt, auch ja diese Bestätigung, ja, einfach ja. die du haben willst, immer wieder, nach der du auch in irgendeiner Form süchtig wirst. Weil es ist ja nicht so ganz, also ich will jetzt nicht das Wort normal verwenden, ja, aber es liegt ja nicht so nahe zu sagen, ich quäle mich jetzt wirklich stundenlang einfach auch körperlich immer weiter, immer weiter, immer weiter. Was steckt da so dahinter? Hat dein Vater da eine Meinung zu gehabt, zu deinen Ultra-Eskapaden? Wie fand er das?
Nee, das war ja wirklich die Zeit gewesen, da konnten wir nicht mehr drüber sprechen. Das nicht. Das kennt er nicht oder kannte er auch nicht. Konnte er nicht kennenlernen. Ja, Marathon war auch schon fast zu weit gewesen. Ne? Was tust du dir da an? Und vor allem natürlich nach dem Erlebnis, wo ich es erstmal nicht geschafft habe, wo ich im Sanitätszelt quasi aufgewacht bin. Klar, als Eltern ist dann gewisse Sorge mit dabei, ne? Natürlich.
Aber sich auch davon frei zu machen, von diesem, wenn wir nochmal auf das Gelingen gucken, wenn da ja Erwartungen, und das hast du auch ein bisschen beschrieben, von anderen an einen selbst sind, über Jahre, und sagen, dir gelingt nichts, oh, du kriegst nichts auf die Reihe und so weiter, sich irgendwann davon frei zu machen, dass das eigentlich nicht relevant ist, dass die sagen, jetzt hast du es aber gut gemacht und klopfen dir auf die Schulter und vielleicht auch der Vater, der das gar nicht mehr kann heute, sondern für sich selber zu sagen, okay, das ist wichtig, dass ich das Gefühl habe, dass mir hier was gelingt. So, und das, ob die anderen das so sehen, ist eigentlich gar nicht so entscheidend.
Total richtig. Es ist auch dieser ganze Prozess, der halt, ne, was ich auch eingangs gesagt habe, ich komme von einem 3-Kilometer-Lauf hin zu Ultra. Also da ist ja auch nicht nur im Laufen was passiert, sondern auch, ich habe mich persönlich total weiterentwickelt. Ich habe mich im Beruf weiterentwickelt. Und genauso setze ich mich natürlich auch mit solchen Sachen auseinander. Hey, was für Glaubenssätze trage ich eigentlich mit mir mit, so mal zu ergründen, wo sind vielleicht gewisse Punkte verankert in mir, die eine gewisse Reaktion in irgendeiner gewissen Situation auslösen. Und damit beschäftige ich mich sehr viel. Das sind alles so Punkte, die halt irgendwie für mich zusammengehören. Auch während der langen Zeit, wo ich unterwegs bin, beschäftigt man sich auch mit solchen Themen dann hin und wieder. Und stellt sich diese Frage, hey, woher kommt das jetzt eigentlich? Warum habe ich diesen Gedanken über diese Situation? Was ist der Auslöser? Wo ist eigentlich der Grund? Und da auch wirklich mal ranzugehen und zu sagen, so, ich muss da auch mal ein bisschen aufräumen mit mir selber. Und diese Selbsttherapie, die findet dann in Laufschuhen statt.
Ja, möglicherweise, die ist auch immer sich wieder neue Ziele setzen, größere Ziele setzen. Dahinter so ein bisschen die Angst, so, ey, wenn ich das nicht mache, dann höre ich vielleicht auf zu laufen.
Vielleicht, ja, vielleicht.
Dann mache ich vielleicht nicht weiter. Könnte auch
vielleicht.
Ja, so ein Ding sein. Ne?
Ja, kann schon sein. Ja.
Jetzt lass uns aber mal konkret über die Alpenüberquerung sprechen. Ja? Also du hast dir vorgenommen, jetzt nicht beim Wettkampf an den Start zu gehen, sondern zu sagen, ich will über die Alpen und zwar den E5. Das ist ja der klassische oder der meistgegangene Weg auch im Wandern über die Alpen von Oberstdorf nach Meran laufen. Und zwar möglichst
schnell. Das war mein Ziel, ja. So,
wie weit ist das von Oberstdorf nach Meran?
207 Kilometer waren es jetzt bei mir gewesen. Ja. So, ich glaube, wenn man jetzt die GPS-Daten sich anguckt, dann ist es ein bisschen weniger, aber dadurch, dass man immer hier und da kurz irgendwo in den Laden nochmal reingeht. 207 Kilometer waren es gewesen, 9000 Höhenmeter hoch und genauso auch wieder runter. Das, was hier so ein bisschen mitfliegt auch, ist ja, irgendwo ist ja wo ich das Gefühl habe, ich kann etwas. Ich will damit auch aber andere Leute motivieren und begeistern mit meinem Thema. Weil ich lasse mich selber auch von Filmen zum Beispiel begeistern oder von Geschichten begeistern, wo jemand lange mit dem Fahrrad unterwegs gewesen ist, wo jemand einen Berg erklommen hat als Bergsteiger, wo jemand eine weite Schwimmstrecke geschafft hat. Das sind alles Sachen, die mache ich nicht. Aber diese Story und dieses Mindset dahinter, was man von diesen Menschen erfährt, das ist etwas, was ich komplett motivierend finde. Und ich komme auch mit meinem Sport einfach in einer Sportrichtung, wo ich einfach gut unterwegs bin und habe das große Ziel, anderen Menschen da irgendwas mitgeben zu können, was sie auf sich adaptieren können. Das möchte ich einfach. Ich möchte jetzt keinen dazu bewegen, hey, geht alle raus, zieht euch Trailrunning-Schuhe an und lauft 100 Kilometer. Pickt euch die Sachen raus, die vielleicht in meiner Geschichte, die ich erlebt habe, ich will einfach nur meine Erlebnisse schildern, die ihr für euch nutzen könnt. Und da war für mich so der Punkt gewesen, ja, es sind dann aber vielleicht nicht immer diese Laufveranstaltungen, auf denen so viele Menschen dann, also doch schon recht viele Menschen unterwegs sind, wenn man es vergleicht mit einem Berliner Marathon, nicht. Aber trotzdem gibt's Menschen, die machen das Gleiche. Und deswegen will ich mich ein bisschen von der Masse auch abheben und habe mir gedacht so, hey, was könnte so mein erstes Projekt sein? So ein Solo-Projekt. Ich will mal alleine unterwegs sein. Alpenüberquerung war schon immer so ein Thema gewesen. Also ist cool. Das heißt, immer ein Thema gewesen, seitdem ich jetzt auch in den Trails unterwegs bin. Aber, ja, wo kann man natürlich einen geileren Trail erleben, wenn man vielleicht, oder als in den Alpen. Und da kommt man doch schon schnell auf das Thema Alpenüberquerung. Dann geht man rein und guckt, was für ein Ziel setze ich mir eigentlich dabei?
Also ein Zeitziel, ne?
Ein Zeitziel. Ja, genau. Dann geht's schon so ein bisschen um Zeit. So, ja, für mich zählen natürlich die Kilometer, aber da auch in einer gewissen Zeit, weil ich will es als Trailrunning machen und nicht als Wanderung. Komplett wandernd braucht man für den Weg so 8 bis 10 Tage. Mein Ziel waren 2,5 Tage erstmal gewesen, mit wenig Pausen. Also da muss man schon hart unterwegs sein, definitiv.
So, Planung nochmal. Ja. Also die Route ist ja relativ klar gewesen. Also es ist der E5, so, den du gelaufen bist. Das heißt, darüber musstest du dir nicht groß Gedanken machen. Hast dir wahrscheinlich, es gibt ja da GPS-Daten, die kannst du dir dann auf eine Uhr.
Die habe ich mir auf die Uhr geholt.
Genau. Ja. Brauchst dann ja Ausrüstung, musst für ein paar Eventualitäten auch gewappnet sein. Deine Trailrunning-Schuhe, die hast du, logisch. Was hast du sonst noch an Ausrüstung dabei gehabt, wenn wir mal ganz konkret und praktisch werden? Was war das?
Auf jeden Fall ist ganz wichtig der Rucksack dann dabei. Trailrunning-Schuhe, wie du schon sagst. Der Rucksack, der hatte jetzt bei mir ein Fassungsvermögen von 15 Litern. Es war fast ein bisschen knapp gewesen, weil mein Ziel war gewesen, es komplett ohne Unterstützung zu machen. Also ich schleppe alles mit, ich trage alles mit, lasse mir nichts irgendwo hinbringen oder so, sondern ich kümmere mich komplett selbst um alles. Und was war noch wichtig?
Spezieller Laufrucksack, ja. Ne?
Ja, genau.
Also das sind dann Trailrunning-Rucksäcke. Was ist das Besondere an diesen Rucksäcken? Was macht die aus?
Sie haben einen extrem perfekten Sitz, finde ich. Also sie sitzen super am Rücken. Man kann sie halt so fest schnallen, dass sie halt nicht von links nach rechts wackeln, sondern echt einen festen Sitz haben. Sie haben viele Taschen. Gut, hat einen Wanderrucksack jetzt auch, aber trotzdem so, dass man alles irgendwie parat haben kann.
Eben auch vorne, ne?
Vorne also Trinkflaschen. Vorne
an dem Schultergurt, dass du da direkt zugreifen kannst auch, ne?
Genau, richtig. Ja, da habe ich auch mehrere Taschen. Man kann vorne links und rechts jeweils eine 500 Milliliter Flasche platzieren. Es sind so eine Silikonflaschen, die halt sehr, das ist jetzt keine Hartplastikflaschen oder so, sondern wirklich aus Silikon, sehr weich. So kann man, wenn man sie ausgetrunken hat, auch leicht verstauen oder auch leicht wieder auffüllen.
Was zusätzlich eine Trinkblase auch noch?
Trinkblase hatte ich auch mit dabei, genau, mit 1,5 Liter Fassungsvermögen, sodass ich 2,5 Liter mittragen könnte. Ja, und dann kommt natürlich Verpflegung, ist extrem wichtig. Ich verpflege mich natürlich nicht durchgehend mit Gels, aber sie sind halt ein enorm wichtiger Teil, so, um einfach schnell Energie wieder reinzubekommen. Ein paar Riegel, das war sehr, sehr heiß gewesen zu der Zeit, wo ich da gewesen bin. Es war im September gewesen. Finde ich total wichtig. Elektrolyte, wenn wir jetzt so bei dem Thema Ernährung sind. Das, was ich ausschwitze, auch irgendwie wieder reinbekommen kann. Und von der Ausrüstung her, von den Klamotten, was normale, also die Trailrunning-Klamotten, die ich halt dabei habe, mit denen ich Erfahrung habe, mit
lange Hose, kurze Hose,
genau, lange Hose, dabei, genau, ja. Beides dabei angehabt, eher nur die kurze Hose. Ich hatte so eine Wadenkompressen angehabt.
Die also nicht aber auch so Kompressionsstrümpfe, doch, sondern
ja, nee, genau, also Kompressionsstrümpfe. Es waren Strümpfe, aber ich hatte auch noch kurze Socken dabei, sodass ich aufgrund der Hitze dann auch mal wechseln konnte. Ich hatte eine Regenjacke dabei, ich hatte eine Softshelljacke dabei, die man recht klein zusammenpacken konnte. Ich hatte aber auch eine Isomatte dabei und einen kleinen Schlafsack. Auch das hatte alles in den Rucksack gepasst. Ein kleines Hygieneset gehörte mit dazu.
Erste Hilfe, ein
bisschen was dabei. Ja, Erste Hilfe auch mit dabei gehabt, genau. Das war wichtig gewesen. Ich finde es in den Bergen, und das machen einige bei den Laufveranstaltungen, gibt's welche, die es nicht mögen. Die meisten tun es, sie nehmen Stöcke mit. Also wirklich dann Stöcke, um halt am Berg, gerade beim Hochlaufen, sich auch mal ein bisschen abstützen zu können. Finde ich total gut. Ich nutze die Unterstützung sehr gerne. Es sind welche, die man zusammenklappen kann und dann recht leicht am Rucksack auch wieder verstauen kann. Ja, ich hatte noch eine GoPro dabei und mein Handy natürlich, Bargeld, so solche Sachen. Und das war, ja, Sonnenschutz, Sonnenbrille, Mütze. Es waren auch Handschuhe und eine wärmere Mütze mit dabei gewesen. Die habe ich jetzt nicht gebraucht.
Ja, eine Stirnlampe, aber im besten Fall hast du die Sachen dann dabei. Klar, Stirnlampe, genau, weil du ja eben auch nachts gelaufen bist. Korrekt. Und dann auf Wegen, die unwegsam sind.
Korrekt, genau, richtig, genau.
Ja, wann bist du los? Frühmorgens, spätabends?
Frühmorgens, 5 Uhr ging's los und bin das erste, also ich klar zwischendurch Pausen gemacht. Ich habe gegessen an Hütten, mir was zu essen geholt. Habe dann die erste richtige Pause auch gebraucht. Das war dann in der Nacht gewesen, so um 2 Uhr nachts ungefähr.
Okay.
Da war ich dann ganz alleine an einem Berg gewesen. Das war ganz komisch, ganz komische Situation. Hatte ich so noch nicht. So hat man ja bei Laufveranstaltungen irgendwann mal seinen Verpflegungspunkt. Da gibt's auch Liegen, da könnte man sich ausruhen. Jetzt war ich ganz alleine irgendwo unterwegs gewesen und ich war so müde gewesen einfach. Ja, 18, 19 Stunden schon unterwegs gewesen. Ich musste eine Pause machen. Da habe ich einen Spielplatz gefunden, hab mich da
auf so einer, am Berg, auf so einer Alm wahrscheinlich.
Genau,
so
richtig, genau. Da war ein Restaurant gewesen, was nachts auch zu hatte. Da konnte man jetzt auch nicht übernachten. Also da war jetzt auch keiner gewesen. Und ich dachte mir, ach komm, hier, das ist eine kleine Holzhütte vom Spielplatz gewesen. Da hatte ich sogar noch ein bisschen Schutz. Hab mich da hingelegt, meine Isomatte aufgepustet, in den Schlafsack reingelegt. Ja, und dann war's komisch. Ich war einfach so fertig gewesen. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass ich Stimmen höre, dass da irgendjemand langläuft und ich konnte nicht einschlafen. Ich habe die ganze Zeit wieder durch eine Lücke geguckt, da ist doch jemand. Da habe ich mir meine In-Ear-Kopfhörer reingemacht, um das halt so ein bisschen zu dämpfen, aber ich habe immer wieder Stimmen gehört. Ich konnte einfach gefühlt nicht einschlafen. Ich war wahrscheinlich auch schon so fertig gewesen. Ja, und hinzu kam, dass dort erstens eine Kuhweide noch nebenan war. Die haben ja alle Glocken um den Hals zu hängen und die bewegen sich ja auch nachts. Und der Wind begann zu pfeifen. Und ich habe nach, weiß nicht, 45 Minuten, 60 Minuten wieder zusammengepackt und gedacht, ey, mir wird einfach kalt. Ich will hier weg. Mir geht's hier nicht gut. Keine Ahnung, ob ich geschlafen habe. Ich würde jetzt fast behaupten, nicht. Vielleicht bin ich 10 Minuten eingeschlafen. Bin dann wieder los. Und es war auch gut. Es war sehr windig gewesen. Und durch die Bewegung bin ich aber wieder warm geworden. Ja, und dann bin ich von, was war das dann, 2:30, 3 Uhr nachts losgelaufen bis abends um 22 Uhr wieder durchgezogen.
Wie kann ich mir das vorstellen? Ja. Wie viel wirklich gelaufen, wie viel gegangen? So ungefähr
im Verhältnis? Ja, im Verhältnis vielleicht wirklich 60% gelaufen und 40% gegangen. Mhm. Also Berganstiege, die geht man. Vielleicht war es auch echt ein Verhältnis.
Weil du auch wahrscheinlich 50. nicht schneller bist, wenn du da hochtrabst, ne?
Ja, und es würde mir so viel Energie klauen. Das wollte ich nicht. Da war halt einfach wichtig gewesen, um mein Ziel des Zeitlimits, das ich mir selber gesetzt hatte, zu erreichen. war es einfach wichtig, viel und lange unterwegs zu sein und eher auf Schlaf zu verzichten. Aber so kann man das schaffen. Ja, dann habe ich auf einer Hütte geschlafen in der zweiten Nacht für 6 Stunden. Da musste ich mich dann wirklich ausruhen, nachdem ich dann wirklich fast 2 Tage komplett unterwegs gewesen bin, ohne Pause. Da war ich bei einer Strecke von roundabout 140 Kilometern gewesen und 6000 Höhenmetern im Anstieg. Hatte echt Probleme an ein, zwei Bergabstiegen. Da war es einfach so gerölllastig gewesen, dass ich da auch immer wieder abgerutscht bin und echt kaum irgendwie vorwärts gekommen bin. Ja, nach den 6 Stunden Schlaf läuft man sehr komisch los, ging kaum noch. Aber nach einer halben Stunde, Stunde wurde man tatsächlich dann wieder locker und es ging weiter. Bis 3 Uhr nachts, dann wieder, also ich bin dann so um 5 Uhr morgens wieder los. Hab 3 bis 3 Uhr nachts bis kurz vorm Iran schon gemacht. Also dann ist klar jetzt ein Schnelldurchlauf so, aber ich brauche jetzt auch nicht alle Stationen komplett abgrasen, was da genau passiert ist, weil die Nächte und die kurzen Phasen des Schlafs, die sind schon sehr interessant auf jeden Fall. Und da hatte ich ein Erlebnis gehabt, von dem ich bisher nur gelesen habe, es dort aber auch wirklich selbst empfunden oder selbst erlebt habe, so dass man total fertig, müde und K.O. ist und schon leicht Halluzinationen bekommt. Ich hatte wirklich das Gefühl gehabt, dass da Menschen manchmal langlaufen. Ich war auf einer Apfelplantage unterwegs gewesen, kurz vor Meran in Südtirol. Wunderbare Äpfel, spenden nochmal Energie. Aber ich habe angefangen, Gespräche zu führen. So, aber da war halt eigentlich keiner. Ich bin beim Gehen, beim Laufen eingeschlafen und ich war so fertig gewesen, dass ich gesagt habe, ich muss irgendwo mich hinlegen und schlafen. Dann wollte ich mich zwischen einer Apfelplantage hinlegen, da wurde ich überrannt von Mücken, ging gar nicht, bin ich durch ein Dorf gekommen, habe an der Kirchentür gerüttelt. Ich dachte, ey, vielleicht hat eine Kirche hier auf. Hab dann aber am Ende über Google Maps gesehen, dass da etwas parallel zu dem Ort ein Bahnhof ist. Bin zum Bahnhof hin, habe mich dort auf eine Bank gelegt, noch geguckt, wann der nächste Zug fährt. Ich wollte nicht unbedingt Menschen begegnen und da im Tiefschlaf gerade noch sein. Das war dann so, ich glaube, 3 Uhr nachts gewesen. Habe mir den Wecker nur 1 Stunde später gestellt, also mich nochmal für 1 Stunde hingelegt. Und dann hatte ich am nächsten Morgen nur noch einen Halbmarathon, also nochmal 20, 21 Kilometer bis Meran zu gehen. Und die ging ich auch. Da war nicht mehr viel mit Joggen. Das war dann schon eher, da hätte ich immer noch eine etwas längere Pause gebraucht. Aber gehen ging.
Hattest du das dann geschafft, dein Ziel? Also,
also
60 Stunden ungefähr?
Es waren nicht 2,5 Tage. Für mich war erstmal wirklich 2,5 Tage so mein Ziel gewesen. Ich habe es dann wirklich in vollen 3 Tagen gemacht.
Ja, was dann am Ende auch, ob es denn, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, oder ich habe das zumindest so reingebracht, dieses, ey, dann sind es halt 72 Stunden, weißt du, dieses Ziel, was du dir vorher gesteckt hast, dann möglicherweise nicht erreicht, aber es macht ja das Erlebnis nicht schlechter oder weniger wert oder so.
Genau, richtig. Ja. Dann ist man da doch irgendwie auf einem Level unterwegs, wo man sich denkt so, hey, okay, ist das jetzt die Grenze? Sind wir hier am Ende?
Das ist die Frage, ne? Was kommt dann, wenn es immer weiter geht, immer weiter, was kommt dann? Oder setzt irgendwann, vielleicht kannst du die Frage an dieser Stelle noch gar nicht beantworten, weil jetzt kommt ja erstmal noch dieser Ultra Trail du Mont Blanc und so weiter, setzt irgendwann dann was ein, was sagt, okay, jetzt kommt da nochmal irgendwie was anderes rein und nicht nur dieses, nur in Anführungszeichen, wieder keine Wertung, höher, schneller, weiter. Ja. So, ne, kriegt das nochmal eine andere Qualität. Wenn du mal auf diese Alpenüberquerung guckst, was ist davon so hauptsächlich geblieben? Dieses, ey, ich habe das gerockt, diese hochgerechneten 9 Marathons, 207 Kilometer, oder sind da auch Momente, die dir vielleicht noch präsent sind, wo du sagst, losgelöst von jetzt irgendeiner Kilometerzahl, waren die total geil, waren die total intensiv?
Es sind vor allem die Nächte gewesen, in denen ich unterwegs gewesen bin. Ich habe bei meinen Ultraläufen auf den Veranstaltungen schon Nächte durchgemacht. Das, was ich auch über Schweden erzählt habe, wo es auch erst abends anfängt. Nichtsdestotrotz ist es was ganz anderes, ganz alleine irgendwo unterwegs zu sein, sich einen Schlafplatz zu suchen. Das ist komplett außerhalb meiner bisherigen Komfortzone gewesen. Ich habe es bisher noch nicht gemacht. So, ne? Wirklich jetzt irgendwo mich auf eine Bank zu legen, an einem Bahnhof, und das macht nochmal andere Dimensionen auf, irgendwie andere Gedankengänge. Es ist ja auch nicht, es ist nicht schlimm, so, man kann es einfach machen. Es ist total schönes Erlebnis sogar gewesen, aber es ist halt etwas ganz Neues, und das ist wirklich extrem hängen geblieben, würde ich sagen, von dieser Reise, dass man Dinge auch einfach wirklich, ja, es ist im Leben immer so gewesen, aber Dinge einfach ausprobieren muss, sie erfahren muss, wenn man es denn auch will. So, man muss es natürlich wollen. Das ist ja auch das, was jetzt hier bei mir mit dazu zählt. Ich wollte es ja persönlich auch. Es war ja meine eigene Entscheidung gewesen, dass ich mich genau in diese Situation begebe. Ich bin nicht von außen, von jemand anderem dazu gezwungen worden, sondern es war ja meine eigene Entscheidung gewesen. Und ja, das so in meinem Einflusskreis zu lassen auch und dass ich das wirklich in der Hand habe, das gibt einem irgendwie ein gutes Gefühl. Das ist etwas, was ich von dem Lauf auch wirklich mitnehme, zu sagen, hey, auch wenn ich jetzt weitere Projekte plane, es wird irgendwie klappen. Es geht einfach nur. Es wird immer Momente geben, in denen man Probleme haben wird, vor Herausforderungen steht. Als Beispiel bei der Alpenüberquerung auch, habe ich längere Zeit nichts zu essen gefunden. So, aber es ging irgendwie. So, irgendwo kam noch Energie her und ja, da kommt der scheinende Laden im Sonnenschein, der mir Essen serviert dann. Ne? So, endlich gibt's die Pasta. Aber ja, muss einfach ein bisschen aushalten. Und ich glaube schon, dass ich das wirklich auch auf mein Leben oder in mein Leben mit übertragen habe, Sachen auch einfach mal aushalten zu können und nicht gleich vor Verzweiflung die Hände vor dem Gesicht zusammenzuschlagen und zu sagen, hier geht gar nichts mehr, sondern hey, es kommen wieder bessere Zeiten. Definitiv.
Hat dieser Fokus dann ja doch auch auf die Zeit, die du anvisiert hattest, dir den Raum gelassen, auch für Begegnungen? Hast du Menschen getroffen unterwegs?
Habe ich, auf jeden Fall. Ich hatte richtig schöne Gespräche, richtig tolle Gespräche. Ich muss dazu sagen, bei mir, ich habe da auch ein Kamerateam mit bei gehabt, tatsächlich. Das habe ich selbst organisiert, weil ich das auch ein bisschen mitgeben wollte, aber es ist jetzt noch nicht komplett fertig. Das wird jetzt noch gerade noch fertig produziert. Allein dadurch hatte man eine gewisse Aufmerksamkeit einfach in dem Ganzen oder bei dieser Alpenüberquerung. Aber auch Begegnungen mit jemandem, der an der Hütte gearbeitet hat, da kam ich halt vorbei und die meinte, hey, bist du der verrückte Typ hier, der das macht? So, ich habe da jemanden mit einer Kamera gesehen, die haben sich hier platziert und warten auf dich. So, ich so, ja, der bin ich so. Und eigentlich haben die ja nur mit Wanderern zu tun. Ich dachte, ja, eigentlich sind die Trailrunner, die das hier nicht genießen, sage ich jetzt mal, sondern nur schnell durchrennen, eigentlich nicht wirklich gewünscht, aber das Gefühl hatte ich nicht bekommen, sondern vielmehr, hey, geil, was du da gerade machst. Cool, dass du dir so eine Herausforderung gesetzt hast. Hier, was willst du trinken, geht auf jeden Fall aufs Haus. Also auch die Begegnungen hatte ich. Und auch wunderbare Gespräche mit Leuten, wo wir zusammen den Berg hoch gewandert sind, weil da bin ich auch nicht gerannt, sondern da sind wir gemeinsam in einer Gruppe gelaufen. Und irgendwie sprach es sich ein bisschen rum tatsächlich, dass da ein Verrückter unterwegs ist. Da gab es anscheinend irgendeine Connection zwischen den Menschen, die das hat sich rumgesprochen.
Egal, wie dann die Ziele aussehen, ja, auch wenn die jetzt, ich habe das jetzt heute schon oft gesagt, dies höher, schneller, weiter und Zeiten und so. Letztlich hat es dich ja trotzdem zu etwas geführt, wo ganz viel drinsteckt, eigentlich so eine ganz neue Welt ja aufgemacht, ne? Wenn du nochmal zurückdenkst an dieses schöne Bild jetzt, Ententeich, ja, irgendwo in Berlin im Park, auch gar nicht so einen Zugang ja offenbar gehabt zu Natur, ja, also der Zugang war natürlich da, aber für dich persönlich, du hast es bis dato noch nicht so erlebt, ne? All das, was ja dazugekommen ist in dein Leben dadurch, ne, wie sich das verändert hat, Das ist ja Wahnsinn.
Total, ja. Ich bereue es auf gar keinen Fall, das gemacht zu haben, ja.
Wer weiß, auch das hast du ja schon angedeutet, vielleicht geht es dann irgendwann sogar nochmal geografisch vom Lebensmittelpunkt ein bisschen näher an die Natur oder auch nicht, ja. Aber es ist auf jeden Fall ja was dich, und das Gefühl habe ich so sehr, sehr bereichert.
Total.
Das ist schön zu sehen. Und allein dafür, es ist keine Wertung, habe ich jetzt ein paar Mal gesagt. Und das ist ja auch richtig und wichtig, weil es gibt Menschen, die gehen so an bestimmte Herausforderungen und persönliche Ziele ran. Andere machen es wieder ganz anders. Und das eine ist ja nicht besser oder schlechter als das andere. Und selbst wenn du im Nachhinein das Gefühl haben solltest, also die Ziele, die ich da am Anfang gehabt habe, denen ich da jahrelang hinterhergelaufen bin, weiß ich nicht, heute wären das nicht meine Ziele. Auch das ist ja völlig in Ordnung und legitim, weil es verändert sich ja auch über die Jahre und man bringt immer wieder neue Ebenen rein. Und das ist ja das einfach, was Weiterentwicklung ausmacht. Ne? Nur die passiert halt nicht, wenn man immer nur weiter am eigenen Ententeich bleibt.
Ich kann das voll unterstreichen. Das ist wirklich so. Wenn ich jetzt auch über meine Alpenüberquerung oder über meine Läufe spreche, auch heute so, ne? Da danke ich dir total für, ne? Für diese Selbstreflexion, die ich heute nochmal erleben durfte. Aber trotzdem fühlen sich für mich persönlich diese Läufe nicht mehr so groß an. Die 100-Kilometer-Grenze ist für mich keine große Grenze mehr. Nichtsdestotrotz weiß ich durch Gespräche mit Freunden, mit Bekannten oder im Arbeits- und Kollegenkreis, dass es doch eine ganz schön große Grenze wohl ist.
Was würdest du sagen mit deiner Erfahrung von heute? Wenn dich jemand fragt, boah, ich würde auch gerne mal damit anfangen, Trailrunning finde ich spannend, würdest du eher sagen, ja, lauf einfach querfeldein, nimmst keine Uhr mit und guck's mal, genieß das? Oder würdest du sagen, ha, such dir mal einen Wettkampf raus und dann meldest dich mal an, den ersten, und wenn es 10 Kilometer sind oder Halbmarathon?
Gar nicht so leicht zu beantworten. Ich nehme einen Freund als Beispiel, den ich da ein bisschen motivieren konnte, das jetzt auch zu machen. Und er brauchte auf jeden Fall seinen ersten Wettkampf, auf den man sich vorbereitet. Ich persönlich würde es, glaube ich, auch so sehen. Ich habe es ja auch so gemacht. Ich musste mir mein Ziel stecken und damit ich weiß, worauf ich hinarbeite. Ich glaube, wenn man jetzt einfach nur ziellos, planlos in die Natur losgeht und ich versuche jetzt mal Trailrunning zu machen, sollte man erstmal machen, um zu gucken, ob es überhaupt für einen was ist, bevor man sich da jetzt bei einer großen Laufveranstaltung anmeldet. Aber wenn man dann ein Gefühl entwickelt für oder hinzu, es ist irgendwie schön, hier unterwegs zu sein, es ist was ganz anderes, als in der Stadt zu laufen, ja, dann such dir ein Ziel. nimm dir eins. Es muss ja nicht, also es muss natürlich in den Kontext passen und ins Verhältnis gesetzt werden zu dem, wo man gerade im Trainingsstand ist. So, das ist ja einfach wichtig. Es gibt ja bei den, als Beispiel 100 Kilometer Läufen, wo ich unterwegs gewesen bin, auch Abstufungen. Davon gibt es ja auch einen 80 Kilometer Lauf, es gibt einen 60er. Genau,
also Trailrunning ist nicht gleich immer Ultra-Trailrunning.
Richtig, genau. Ja. Genau, bei mir ist es Ultra-Trailrunning, aber Trailrunning selbst ist auch auf Halbmarathon-Distanz oder auf 10-Kilometer-Strecken zu finden, definitiv. Und das sollten dann die ersten Ziele sein, wenn man da mal Bock drauf hat, wenn man die Möglichkeit hat. Und es ist ja in Deutschland zu finden, man muss ja dafür nicht um die Welt reisen. Da gibt's unglaublich schöne Orte, an denen man auch wirklich das mal ausprobieren und austesten kann, ohne einen großen Aufwand auf sich zu nehmen.
Ich werde dazu Infos nochmal und natürlich auch Infos zu dir nochmal, dein Instagram-Account zum Beispiel. Und noch was zum Thema Ausrüstung, vielleicht auch ein paar Tipps, vielleicht hast du noch ein paar, die du mir im Nachgang nochmal nennen kannst, was weiß ich, welche Schuhe du läufst und so weiter, in den Newsletter packen, der diesen Podcast begleitet. Ne, erscheint dann immer am Sonntag. Da packen wir einfach nochmal ein paar Infos rein, vielleicht auch zu Läufen, die so ein Einstieg sein können, zu den großen, zu der Serie von dem Ultra Trail du Mont Blanc, können wir einiges mal reinhauen, wer da gerne noch ein bisschen weiter einsteigen möchte. Und jetzt noch nicht, aber dann in dem Newsletter, der dann derjenige ist, der kommt, wenn es soweit ist, wenn dein Film auch zu sehen ist. Du hast gesagt, genau. Da war ein Kamerateam dabei, hat dich gefilmt auf dieser Alpenüberquerung. Du hast jetzt schon bei so einer kleinen privaten geheimen Veranstaltung in Berlin in einem Kino den mal gezeigt, den Film, halbe Stunde ungefähr.
Genau.
Und irgendwann wird es den auch auf YouTube geben und dann weise ich natürlich auch gerne nochmal drauf hin.
Das ist sehr lieb. Genau. Newsletter. Ich werde auf jeden Fall informieren.
Das machen wir so und ich wünsche dir ja weiter Gesundheit und schöne Erfahrungen, gute Momente auf den Wegen, die du da läufst. Vor allen Dingen natürlich beim Ultra Trail du Mont Blanc. Das ist mega spannend natürlich dieses Jahr im August. Ne?
Es genau, ist richtig.
Ja, Wahnsinn.
Ende August.
Wahnsinn. Ja, und alles Gute für deine Familie.
Das ist super lieb von dir. Vielen Dank, dass ich meine Geschichte heute erzählen durfte. Dankeschön.
Das war Martin Glodowski. Und wir haben eben schon darüber gesprochen. Es wird in dem Newsletter diese Woche nochmal weiterführende Infos und Links geben zur Trailrunning-Ausrüstung. Und in diesen Newsletter packe ich euch auch nochmal das Instagram-Profil von Martin rein. Ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit da draußen. Macht was aus den Impulsen, die ihr mitnehmt aus diesem Gespräch und hört gerne nächste Woche wieder rein. Denn nächste Woche gibt es eine neue Folge frei raus und in der widmen wir uns nochmal von einer anderen Seite mit einem anderen Ansatz dem Thema Laufen in der freien Natur. Ich finde es ganz schön, dass wir da zwei Sichtweisen drauf haben, die auf den ersten Blick vielleicht sehr konträr erscheinen, aber es am Ende gar nicht sind. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Lasst euch überraschen. Nächsten Donnerstag neue Folge und bis dahin macht es gut.
entwined. The oldest love feels new.